sagt, ich starte neu durch, indem ich Jesus Christus erlaube, mein Erlöser zu sein, indem ich ihn Herr über mein Leben sein lasse, dann sprechen wir von einer Bekehrung. Der Mensch wird Christ, ganz viel wird für ihn ab diesem Tag neu. Und das ist schon der Hammer. Das ist ein gewaltiger Einbruch oder aber auch ein sanfter Einzug der Gnade ins Leben eines Menschen. Im 19. Jahrhundert lebte ein Mann, das war ein frommer Pietist, sein Name war Johann Christoph Blumhardt, und dieser fromme Mann hat damals gesagt, der Mensch muss sich zweimal bekehren. Was meint er damit? Noch frommer werden, noch heiliger, noch spezieller werden, als man schon ist? Er erklärt es selber. Er erklärt selber, was er damit meint. Der Mensch muss sich zweimal bekehren, sagt er, einmal vom natürlichen Menschen zum geistlichen Menschen und dann wieder vom geistlichen Menschen zum natürlichen. Wie kommt er darauf? Ich nehme an, er war etwas befremdet oder auch besorgt, als er sah, wie manch ein neuer oder aber auch langjähriger Christ lebte und sich gab. Wahrscheinlich schlug er manchmal die Hände über dem Kopf zusammen und dachte, oh je, hier muss noch etwas passieren. Ach du Schreck, ich glaube, so ist es nicht gemeint gewesen, als Jesus gesagt hat, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich glaube, Johann Christoph Blumhardt war damals über manch einen frommen Pietisten schockiert, als er rief, Leute, wir brauchen eine zweite Bekehrung. Wie ist es mit uns heute? Mit uns, die wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben, die geistlich geworden sind, brauchen wir heute nach der ersten Bekehrung auch vielleicht noch eine zweite? Nach der Bekehrung zu Jesus Christus dann noch eine Bekehrung zur Welt? Nach der Bekehrung nach innen zur Gemeinschaft dann auch eine Bekehrung nach außen zu den anderen? Unsere Beziehung zur Welt oder die zweite Bekehrung, wie Blumhardt das nennt, ist mein Thema heute. Der Zustand unserer christlichen Gemeinschaften, zumindest einige davon, zeigt, dass wir wahrscheinlich eine zweite Bekehrung nötig haben. Wie leben wir Christen in der Welt? Wie empfinden wir Menschen gegenüber, die andere oder gar keine Glaubensüberzeugungen haben? Wie leben wir mit ihnen in dieser einen Welt, die uns Menschen, seien wir Christen oder nicht, als Lebensraum geschenkt worden ist? Ich schlage vor, dass wir uns einige Bibelstellen anschauen. Johannes 3, 16. Ein ganz bekannter Bibelvers. Da geht es ausdrücklich um die Welt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt die Welt. Gott liebt die ungläubige Welt. Gott liebt sie so sehr. Er liebt sie so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingibt. Das heißt, Gott liebt die Welt unendlich stark. Was könnte das für unsere Einstellung zu unserem Umfeld bedeuten? Ich würde sagen, wir sollten sie auch lieben, die Welt. Aber im ersten Johannesbrief steht etwas Irritierendes. Denn da schreibt Johannes, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Diese Worte und andere ähnliche Worte haben uns Christen Anlass gegeben, dass wir uns stark von der Welt abgrenzen, dass wir die sogenannte Welt abfällig ansehen. Ich finde, das ist eine fatale Einstellung, wenn man merkt, wenn man bedenkt, dass Gott die Welt unendlich liebt. Und wenn wir diesen Text weiterlesen, merken wir, dass das Wort Welt mindestens auf zwei verschiedene Art und Weisen verstanden werden könnte. Einmal die Menschen, die gute Schöpfung Gottes. Darum geht es in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann hier versteht Johannes aber etwas anderes unter Welt, wenn er weiter schreibt, lebt nicht die Welt und was in der Welt ist, wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hier ist mit Welt offensichtlich eine bestimmte Kultur mit anderen Werten, andere Werte als die Werte Jesu gemeint. Die selbstsüchtigen, gottlosen Verhaltensweisen, die wir Menschen drauf haben könnten, die Verhaltensweisen, die denen zugeschrieben werden, die nicht mit Jesus Christus leben. Die Welt und ihre Begierde vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes laut Johannes 3 ist, dass die Welt geliebt wird und dass kein einziger Mensch zugrunde geht. Noch ein anderer Text wird oft benutzt, um eine Abgrenzung von den Ungläubigen zu installieren. Römer 12, 1 und 2. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Und da machen wir aber oft den Punkt und lesen nicht weiter. Aber auch hier bei diesem Text ist Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Hier geht es wieder um die Werte und um die Verhaltensweisen. Deshalb auch, heißt es weiter, erneuert euer Denken. Aber dann heißt es, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Okay, gut. Also, auch hier in diesem tollen Bibelvers aus Römer 12, die Verse 1 und 2, auch hier in diesem Text geht es um diese Verhaltensweisen. Es geht um diese Werte, die andere sind. Deshalb auch erneuert euer Denken. Aber dann heißt es, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass kein Mensch zugrunde geht. Johannes 3, 16. Dass die Welt geliebt wird, auch von uns, auch von mir. Vor einiger Zeit habe ich an einer beruflichen Fortbildung als Theatertherapeutin teilgenommen. Ich bin Pastorin und auch Theatertherapeutin. Und bei einer beruflichen Fortbildung saßen wir eines Abends in einem Lokal, ich unter Nichtchristen, und einer meiner Kollegen erzählte mal wieder, in welchen Kreisen er manch einen Samstagabend gern verbringt und was sie da treiben. Ich rede ganz normal und ihr guckt oben, dass es nicht schallt und hallt, ja? Okay, gut. Also ich sitze da mit Nichtchristen in einem Lokal und ein Kollege erzählt schon wieder, wo er gewesen ist und was sie da gemacht haben, in einem speziellen Bar. Ja, und auf dem Weg zurück nach Hause, wir waren schon in unserem Hotelzimmer angekommen, sagte ich zu meiner Zimmergenossin, ohne viel nachzudenken, so aus dem Bauch heraus unüberlegt, meinte ich, sag mal, das ist aber wirklich abartig, was er erzählte. Meine Kollegin schaute mich ganz ernst an und sagte dann, Dobrinka, das ist ein Nazi-Wort. Abartig ist ein Rassistenwort. Erstmal war ich geschockt. Dann dachte ich, dass ihre Reaktion reichlich übertrieben war, aber bald danach wurde mir klar, würde ich weiter so über meinen Kollegen denken und urteilen, würde ich sein Verhalten weiter so subsumieren, verschließe ich mein Herz ihm gegenüber und auch Gottes Liebe gegenüber. Ich verschließe mich der Liebe gegenüber, die Gott zu ihm empfindet. Und ich bin überzeugt, dass Gott ihn unaussprechlich liebt mit allem, was er treibt. Und in seinem Handeln ist vieles so mitmenschlich, dass ich mir ruhig etwas davon abschneiden könnte. Ich bin dann umgekehrt. Und das hat dazu geführt, dass wir eine gute und freundschaftliche Beziehung entwickelt haben. Und wir haben uns oft, sehr, sehr oft über Gott unterhalten, bis dahin, dass er irgendwann meinte, weißt du bist meine Lieblingspriesterin, er hat keine Ahnung, was Priester ist und so, aber du bist meine Lieblingspriesterin, würdest du mich trauen mit, wenn ich heirate. Ja, lass uns einen Schritt weitergehen und zu einem nächsten Bibelvers kommen. Markus 1,15. Das hatte ich schon erwähnt. Jesus Christus kam und sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die erste Bekehrung. Kehrt um und glaubt an Jesu rettende Tat. Aber dann, wenn wir dann umgekehrt sind zu Jesus, was dann? Immer wieder erreicht mich dieser Satz in letzter Zeit anders. Ich höre ihn anders. Kehr um und glaub an das Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Deshalb will ich ganz provokativ formulieren. Kehrt um und glaubt an die Welt. Ich denke, wir sollten nicht nur an Gott glauben, sondern uns auch Glaube an die Welt. Glaube an die Menschen, an die Weltmenschen aufbewahren. Glaube für die Weltmenschen. Gott könnte auch ohne meinen Glauben an ihn auskommen. Er kann das. Er geht ohne meinen Glauben nicht zugrunde, er geht ohne mich nicht verloren, Gott. Die Welt geht aber ohne diesen Glauben verloren. Wenn ich nicht an sie glaube, wenn wir Christen nicht an sie glauben, an ihre Liebenswürdigkeit, an ihre Umkehrbereitschaft, an ihre Sehnsucht nach Sinn und Ziel und an ihre große Sehnsucht nach Gott. Wenn es stimmt, dass Gott keine andere Hände und keine anderen Beine, keine anderen Körperteile hat als unsere, dann gehen die Menschen dieser Welt verloren. Sie gehen zugrunde. Sie gehen den Bach runter, wenn wir nicht an sie glauben, an das Gute in ihnen, aber auch vor allem an ihre Bekehrungsfähigkeit. Wenn wir ihrer Rettungswürdigkeit nicht trauen, dann sind Jesu Hände und Füße gebunden, sie zu erreichen. Vor einiger Zeit hatten wir in der Gemeinde, in der ich damals Mitglied war, eine Aktion, das hieß 40 Tage für meine Freunde. Während dieser Zeit habe ich leider einige sehr traurige Erfahrungen gemacht. Viele meiner Gesprächspartner in meiner Gesprächsgruppe hatten keine oder so gut wie keine Freunde aus der Welt. Der eine oder der andere beklagte sich über die blöden Erfahrungen mit den Nichtchristen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass meine Gesprächspartner die Menschen in der Welt als doof, störisch, unbelehrbar, als hoffnungslose Fälle empfanden. Und wir, dachte ich, wir sind die andere Sorte Mensch, die Christen. Stimmt das so? Johann Blumhardt schreit im 19. Jahrhundert auf: Nach der ersten Bekehrung soll es eine zweite Bekehrung geben. Die erste Bekehrung ist zu Christus. Sie macht uns glücklich. Wir gehören ab dann zu ihm. Das Geschenk des ewigen Lebens ist eine überwältigende Erfahrung. Ein lebendiger Glaube brennt ab dann in uns und dieser Glaube trägt uns im Leben. Und er wird uns auch über die letzte Schwelle durchtragen. Die erste Bekehrung ist das. Danach ist aber eine zweite Bekehrung dran. Wir haben eine Bekehrung zur Welt nötig. Natürlich nicht, um wieder zu den alten Lebensweisen und die alten Werte und Prioritäten zurückzukehren. Aber diese zweite Bekehrung ist nicht weniger wichtig und nicht weniger notwendig und nicht weniger folgenreich. Du und ich haben sie nötig, um neu wahrzunehmen, dass Gott allen seinen Menschen die Treue hält. Dass ich als Kind Gottes ein Teil dieser Welt bleibe, mit meinen Fragen und mit meinen Bedürfnissen. Denn wenn ich genauer hinschaue, sind meine Fragen und meine Bedürfnisse gar nicht so unterschiedlich von denen, die andere Menschen haben. Wie komme ich aus? Auskommen, Einkommen, Erziehung der Kinder, Krankheit, Gesundheit, Recht, Unrecht, Armut, Reichtum, Ehe und Familie, Scheitern und Kampf. Oft genug komme ich mir auch genauso ratlos und hilflos vor, zumindest im ersten Augenblick, wenn ich konfrontiert werde. Es ist eine zweite Bekehrung nötig, um zu erkennen, dass Gott mich mit diesen Fragen an der Seite der ähnlich Fragenden, Bedürftigen und Hilflosen haben möchte. Die zweite Bekehrung ist genau wie die erste auch eine Tat Gottes, ein reines Wunder, das ich mir erbeten möchte. Worum es dabei geht, zeigte als erster Jesus. Die größte Bekehrung zur Welt war Jesus. Die größte Hinwendung zur Welt tat Gott, indem er Mensch wurde. Und die Beispiele, wie Jesus an die Welt glaubte, zeitlebens an die Welt glaubte, sind unzählige. Levi und Zacchaeus, die verhassten Zöllner, die Samariterin, die Ehebrecherin, der Besessene von Gerasa, ein psychisch schwerst gestörter Mann, der auch noch kein Jude war, sondern im Heidengebiet wohnte. Wenn man Jesus suchte, fand man ihn meistens bei den Unheiligen. bei den Komischen, bei den Unpassenden, bei den Anstrengenden. Als Letztes, in seinen letzten Atemzügen nutzte er dazu, um einen Verbrecher, seinen Nachbar, zu linken am Kreuz, den Himmel zu versprechen. Das ist die Bekehrung zur Welt. Und wir? Wir bauen leider immer noch viel zu oft getrennte Welten. Hier wir, die Heiligen, und dort sie, die Unheiligen. Einmal sagte jemand zu mir in Bezug auf eine Familie, sie passen nicht zu uns in der Gemeinde. Ähnliche Einstellung habe ich immer und immer wieder gespürt. Und das finde ich unendlich traurig und auch fatal für unsere Gemeinschaften. Denn die, die nicht zu uns passen, die passen wunderbar zu Jesus. Und wenn wir nicht aufpassen und weiter so machen, passen irgendwann womöglich wir nicht mehr zu ihm. Die Unpassenden sind womöglich passender zu Jesus als wir, weil sie sich nicht für etwas Besonderes halten und sich nicht zu schade sind, sich für den Nächsten zu bücken und nicht zwischen Passenden und Nichtpassenden unterscheiden. Wie viel Mitmenschlichkeit geschieht draußen, während wir drin im Warmen sitzen und für uns immer und immer wieder Themen klären, die Gott schon längst für uns geklärt hat. Anstatt dahin zu gehen, wo die Not mit Händen zu greifen ist, sitzen wir viel zu gern drin im Warmen, reden viel zu viel und tun viel zu wenig. Oft frage ich mich schmerzlich, wer eigentlich verlorener ist, wir oder die Welt, wo sich Gott wohler fühlt und sich lieber aufhält. Bei einigen meiner nichtchristlichen Bekannten spüre ich manchmal den Puls Gottes klarer. Sie spüren ihn intuitiver, besser. Und ich sehe in ihren Gesichtern Jesu klarer als bei manchen Geschwistern, und das ist unglaublich schmerzlich. Und dann fühle ich mich in manch einer christlichen Veranstaltung verloren und komme mir da rettungsbedürftig vor. Mich rettet immer wieder der Glaube an die Welt, und meine Kontakte mit Nichtchristen retten mich zumindest von manchen eigenen blinden Flecken. Vor einigen Jahren haben wir ein paar Leute aus der Gemeinde mit einigen Nichtchristen Bibliodrama gespielt. Wir haben biblische Geschichten genommen, sie gemeinsam gelesen, Christen und Nichtchristen. Jeder hat sich eine Rolle ausgesucht. Wir haben gemeinsam diese Geschichten gespielt, spontan improvisiert. Und das, was wir Christen von den Nichtchristen da gelernt haben und gehört haben, das war unglaublich. Und das war unglaublich erhellend für uns, weil wir immer in einer bestimmten frommen Richtung denken. Das war ein Segen, das war wirklich unglaublich wertvoll. Und mit diesem Gedanken will ich schließen. Nicht nur die Welt braucht unsere zweite Bekehrung, wir brauchen sie auch, um zu überleben. Wer in irgendeiner Form weiterleben möchte, nach seinen 80, 90 Jahren auf der Erde, braucht Nachwuchs. Aber wie geschieht denn Nachwuchs? Durch Begegnung mit einem anderen, durch Begegnung mit dem Fremden, durch Begegnung, Berührung, Befruchtung. Fremdes dringt ins Vertraute ein. So ist es in der Biologie, so ist es auch in Gemeinschaften. Fremdheiten dringen ineinander. Das ist Befruchtung und das bringt Nachwuchs, Frucht. Es entsteht Frucht, die ausgetragen wird und zur Welt kommt. Wer Nachwuchs will, sollte sich an den Rand begeben, denn Begegnungen und Berührungen geschehen nur an die Ränder. Befruchtung geschieht, wenn Fremdes eindringt. der rettende Glaube an die Welt. Er gibt unseren Gemeinschaften eine Zukunft. Geschichten von Suchen und Finden, in solchen Geschichten ist es oft so, dass man nicht weiß, wer wen genau findet und wer wen rettet. Meistens sind beide Seiten verloren und reden sich gegenseitig. Das sind die besten Geschichten. Ob das auch mit uns Christen und Nichtchristen so ist, mit der Kirche und der Welt, darüber lade ich ein, weiter nachzudenken und mit offenen Augen und mit offenen Herzen durch den Alltag zu gehen, um zu finden und um gefunden zu werden. Gott segne uns und sei uns gnädig. Amen.